Lea hat dieses Gedicht geschrieben und daraufhin habe ich dann die Predigt verfasst. Das werdet ihr gleich merken. Lea nimmt uns mit hinein in eine Geschichte, die jetzt gut 3.500 Jahre alt ist. Wir können sie nachlesen, wen wundert's, in der Bibel. Und die Geschichte hat uns heute noch einiges zu sagen. Wir erleben in der Geschichte das Volk Gottes. Das Volk Gottes ist ein ziemlich kleines Volk, ist nicht so groß und es lebt in Ägypten. Und vor allem im Vergleich zu Ägypten, zum ägyptischen Volk, kann man das Volk Gottes ja getrost vernachlässigen von der Menge her. Sie leben in diesem Weltreich Ägypten mit Pharaonen und Pyramiden und sie sind da nicht frei. Ihnen geht es nicht gut in diesem Land. Die Situation, in der sie sind, ist keine gute Situation. Seit über 200 Jahren leben sie da und sie sind Sklaven. Sie müssen arbeiten. Sie sind nicht ihr eigener Herr. Aber sie wissen, zu wem sie rufen können. Und so rufen sie zu ihrem Gott. Und wir können das lesen. Ich lese jetzt einige Stellen aus 2. Mose, so aus dem Anfang. Jetzt Vers 7, Kapitel 3. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihren Schmerz. Das ist die Ausgangslage. Sie ist nicht rosig, ne, sind Sklaven, aber sie ist hoffnungsvoll, weil sie wissen, zu wem sie rufen können. Und sie wissen und sie merken, ihr Gott hört. Und ihr Gott, er hört sie, ihr Gott kennt ihren Schmerz. Gott reagiert und er schickt ihnen Mose. Er sucht sich einen Mann aus und sagt: Mose, mit dir will ich mein Volk aus Ägypten rausholen. Mose war von dem Gedanken nicht begeistert. Er musste erst überzeugt werden, aber Gott wäre ja nicht Gott, wenn er nicht die richtigen Argumente auf seiner Seite hätte. Und so macht sich Mose irgendwann gemeinsam mit seinem Bruder Aaron auf den Weg, um Gottes Volk aus der Sklaverei rauszuholen. Kapitel 4, Vers 29. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Älteste der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk, und sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend gesehen habe. Da neigten sie sich und beteten an. Mose hatte sich von Gott extra Wunder zeigen lassen. Dinge, die er dem Volk zeigen konnte, so als Beweis, dass er von Gott geschickt worden ist. Und ich kann das Volk Gottes so richtig gut verstehen, dass die was sehen wollten, dass die was Beweis dafür brauchten, dass Mose wirklich von Gott auserwählt ist und gesandt ist, sie jetzt auch rauszuholen aus der Sklaverei. Auch ich brauche für mein Leben Beweise der Existenz Gottes, ansonsten höre ich auf zu glauben. Ansonsten wird das ganz schwierig und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht denkst du auch, oh, hier und da mal so ein kleines Wunder, so als Beweis wäre schon ganz nett. Und ich bin froh, dass wir diese Beweise haben. Dass wir die Beweise in der Bibel haben. Dass wir da nachlesen können, wie Gott ist, was Gott sich über uns denkt. Und dass er uns alles aufgeschrieben hat, was wirklich wichtig ist. Ich bin froh, dass wir die Gemeinde haben. Dass ihr hier seid, dass andere Gemeinden woanders sind und dass ich Menschen habe, dass ich Geschwister habe, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich gemeinsam beten kann, mit denen ich über Gott reden kann. Das stärkt meinen Glauben. Das ist für mich ein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und ich bin froh, den Heiligen Geist zu haben, der mich erfüllt, der in mir drin ist und der mir im besten Fall zeigt, was ich tun kann und was ich lassen sollte. Auch das ist ein Beweis, der meinen Glauben stärkt und wachsen lässt. Und genau solche Beweise brauchte das Volk Gottes auch. Ohne diese Beweise wären sie nie aus Ägypten rausgekommen. Und Gott lässt es nicht bei diesen paar Wundern. Wenn man das mal vergleicht mit dem, was jetzt kommt, waren das vorher so Taschenspielertricks. Gott haut 9 Plagen raus. 9-mal werden die Ägypter richtig abgestraft. 9-mal wird klar, wer Gott ist und wie Gott ist. Gott hätte das auch anders machen können. Gott hätte keine 9, und wir wissen, nachher kommt noch eine 10. Plage. Er hätte keine 9 oder 10 Plagen schicken müssen, um sein Volk aus Ägypten rauszuholen. Aber er macht es. Er macht es, um deutlich zu machen, wer er ist, dass er Gott ist. Und wenn man mal genauer sich diese Plagen anguckt, stellt man fest, jede einzelne Plage geht gegen einen der ägyptischen Götter. Und so konnten die Ägypter sehen, dass der Gott des Volkes Israels viel, viel, viel mächtiger ist als ihre Götter. Das macht er nur für sie, weil er sie lieb hat. Und weil er sagt, ey, ich will auch euch. Und ich will euch zeigen, ihr seid auf dem Holzweg. Und dann kommt die 10. Plage. Gott kündigt an, dass jede Erstgeburt im Land Ägyptens sterben wird. Der Erstgeborene von allen Menschen und von allem Vieh. Kapitel 12, Vers 12. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Das Volk sollte von dieser Plage ausgenommen werden. Manche mussten sie auch mit durch. Hier sind sie ausgenommen. Von ihnen soll keiner sterben. Aber das gab es nicht zum Nulltarif. Nein, jetzt das erste Mal bei Plage Nummer 10 müssen sie selbst was tun. Sie müssen aktiv werden, um von dieser Plage verschont zu werden. Ein Vertrauensschritt sozusagen. Sie sollten ein Lamm schlachten. Das Lamm musste männlich sein, musste ein Jahr alt sein und ganz wichtig, es musste makellos sein. Es musste das beste Lamm sein, was es im Stall zu finden gab. Und dieses Blut sollten sie auffangen und sollten sie an die Tür, in den Türpfosten streichen. Kapitel 12, Vers 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonen, dann euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Ich stelle mir das vor, dass die das ziemlich akribisch gemacht haben werden, die Israeliten. Das hier ist jetzt kein Blut, keine Angst. Das ist ein bisschen rote Farbe. Sie werden das Blut aufgefangen haben, sie werden auf Nummer sicher gegangen sein, dass nicht viel verschüttet gegangen ist, weil sie nicht wussten, wie viel Blut brauche ich eigentlich so. Und werden dann ganz sorgfältig mit allem, wie sie konnten, ihren Türrahmen eingestrichen haben. Sie werden wahrscheinlich darauf geachtet haben, dass kein Flecken frei bleibt, weil wer weiß, vielleicht reicht es dann nicht. Und werden das gemacht haben. So wie ich jetzt hier diese Farbe ein bisschen lieblos hier oben verteile. Sie werden das bestimmt nicht lieblos gemacht haben. Sie werden sich da richtig reingelegt haben ins Zeug. Und ganz nüchtern betrachtet verlangt Gott keine große Sache von ihnen. Immer mal wieder schlachten die ein Lamm. Wie das geht, wussten die, das war nichts Besonderes. Das beste Lamm zu schlachten, das war vielleicht schon was Besonderes. Vielleicht hat man früher dann eher die älteren Lämmer geschlachtet, aber das einjährige männliche Lamm wahrscheinlich nicht. Und dann noch dieses Blut aufzufangen und am Türrahmen zu verteilen, das war schon ein bisschen strange. Das sah bestimmt auch komisch aus und die Ägypter werden das auch gesehen haben und werden sich gedacht haben, spinnen die, was machen die denn da? Warum verteilen die das Blut am Türrahmen? Aber das Blut war nötig, damit sie verschont werden von dieser Plage. Und dieses Prinzip, was wir hier sehen, das gilt für uns auch heute noch. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Das war ja schon ein Vertrauensschritt, das zu machen. Und Gott verlangt von uns keine großen Dinge, keine Unmöglichkeiten. Gott möchte die alltäglichen Dinge von uns. Er verlangt keine Dinge, die außerhalb unserer Macht liegen. Und Gott möchte, dass wir ihm unser Bestes geben. Nicht nur irgendein Lamm, vielleicht was gerade hinkt oder sowieso im nächsten Moment gestorben wäre. Er möchte unser Bestes. Und mir kommen dann gleich drei Fragen. Vielleicht euch auch, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Wie kann ich Gott zeigen, dass ich ihm vertraue? Wie oder was kann ich in meinem Alltag für Gott tun? Und was sind meine besten Dinge? Wie kann ich Gott zeigen, dass ich ihm vertraue? Ich glaube, dass uns das Volk Gottes hier auch ein Vorbild sein kann. Ihr Vertrauen zeigt sich darin, dass sie damit rechnen, dass Gott handeln wird in der Situation, in der sie gerade drinstecken. Und wenn du jetzt hier sitzt und mit Gott und Glaube vielleicht nicht so viel zu tun hast oder vielleicht gerade nicht so viel damit zu tun hast und ein bisschen wackelig bist und nicht so richtig weißt, dann möchte ich dich einladen, das Volk Gottes dir zum Vorbild zu nehmen. Und zwei kleine Schritte in deinem Leben zu tun auf Gott zu. Keine großen Dinge, zwei ganz kleine Schritte. Rechne damit, dass Gott in deinem Leben handelt. Dass er nicht ein toter Gott ist, der nichts mehr tut, sondern dass er wirklich in deinem Leben handeln möchte. Und geh davon aus, dass es Gott gut mit dir meint. Zwei kleine Sachen. Vertrauen, dass Gott es gut mit dir meint und rechne damit, dass er in deinem Leben handelt. Und die Bibel verspricht uns, wenn wir diese beiden Schritte tun, dann wird Gott uns antworten. Dann wird Gott das nicht unbeantwortet lassen. Das Volk Gottes hat sich voll Vertrauen hinter diese Pfosten gestellt. Was das genau heißt, da reden wir gleich nochmal drüber. Und wenn du das auch machen möchtest, damit rechnen möchtest, dass Gott es gut mit dir meint und in deinem Leben handelt, dann kannst du nachher, wann genau sage ich noch, nach hier vorne kommen und dir ein bisschen rote Farbe an deinen Finger machen. So als Zeichen dafür, dass du das tun möchtest. Was kannst du in deinem Alltag für Gott tun oder mit Gott tun? Es sind nicht die großen Möglichkeiten, habe ich eben schon gesagt, die Gott von uns verlangt. Und das Volk Gottes hat auch eine Alltäglichkeit getan. Was ist es, was Gott dir sagt, was du tun sollst? Wir könnten jetzt die Bibel aufschlagen und könnten mal alle Stellen raussuchen, wo Gott uns Anweisungen gibt, was wir tun sollen und noch besser, was wir lassen sollen. Dann wären wir morgen noch nicht fertig. Aber Jesus wurde das auch mal gefragt. Jesus, was ist denn das Wichtigste? Und Jesus antwortet, das wisst ihr alle, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wir erwarten von Gott manchmal diese großen Aufträge. Eine Arche bauen oder ein Volk aus der Sklaverei rausholen oder zumindest mal übers Wasser gehen, das wäre doch schon mal was. Aber ich vermute, keiner von uns wird das jemals tun. Es sind die kleinen Dinge, die Gott von uns möchte. Ihn lieben und unseren Nächsten lieben. Und wenn wir das richtig beherzigen, ist das schon Aufgabe genug für ein Leben, glaube ich. Und wenn dir das nicht reicht, dann lies doch mal nach in der Bibel. Und du wirst erstaunt sein, was Gott sich noch alles für dein Leben wünscht. Und dann ist es wichtig, dass du diese beiden Minischritte auf Gott zugegangen bist, weil ansonsten wirst du kirre bei dem, was da alles drin steht, dass du damit rechnest, dass Gott es gut mit dir meint und dass er in deinem Leben handelt. Weil ansonsten ist die Fülle von Dingen, die Gott uns in der Bibel sagt, gar nicht bewältigbar. Wenn du dir vornehmen willst, das erste Mal vielleicht in deinem Leben oder wieder ganz neu nach Gottes Willen für dein Leben zu fragen und danach zu handeln, dann hast du nachher die Chance, nach hier vorne zu kommen und dir ein bisschen rote Farbe an den Finger zu machen, so als Zeichen für dich selbst. Was sind denn die besten Dinge, die wir Gott geben könnten? Ich weiß nicht, ich habe, obwohl ich jetzt in Nützlinden wohne, keinen Stall und keine Lämmer zu Hause. Gibt es jemanden mit Lämmern? Nee, habe ich mir gedacht. Ist selbst hier in Griffelbach nicht mehr so Mode. Finde ich, wären die Chancen in Nützlinden noch größer. Vielleicht sind wir da am Ende mit den Vergleichen in der Geschichte, die wir gerade betrachten. Oder wir gucken einfach nicht tief genug in die Geschichte hinein. Wir versetzen uns mal in die Lage vom Volk Gottes. Das Volk steht vor seiner 10. Plage. Das heißt, 9 Stück liegen hinter dem Volk. Und auch wenn das riesige Dinger waren, die da passiert sind und Gott gezeigt hat, wer er ist und die Götter Ägyptens abgestraft hat, sie waren immer noch Sklaven. Sie waren noch nicht frei. Sie waren immer noch Gefangene des Pharaos. Und ihre Situation hatte sich nicht verbessert. Im Gegenteil, sie wurde schlechter. Sie mussten mehr arbeiten und härter arbeiten. Und jetzt kommt diese 10. Plage. Was, wenn die auch verpufft? Was, wenn auch dann sie noch nicht frei sind? Ist dann Gott am Ende seines Lateins? Müssen sie dann für immer Sklaven in Ägypten bleiben? Und wenn man noch eins weiter denkt, wie wäre denn wohl, was könnte denn eine Reaktion gewesen sein vom ägyptischen Pharao, wenn alle erstgeborenen männlichen Ägypter sterben in einer Nacht? Der bringt doch das ganze Volk Gottes um. Der lässt die doch nicht am Leben. Nicht nach so einer Plage. Heuschrecken, gut. Der Nil ist rot, okay. Aber doch nicht nach sowas. Da würde der Pharao doch handeln. Das Volk Gottes gibt mehr als nur so ein paar Lämmer. Sie legen ihr ganzes Leben in Gottes Hand. Gott ist ihre einzige Chance auf Freiheit. Sie geben Gott ihr Leben. Und weniger ist bei Gott auch nicht drin. Gott möchte, dass du ihm dein Leben gibst. Nicht nur ein Lamm. Verstehst du das? Dein ganzes Leben. Nicht nur ein Teil von deinem Leben. Nicht nur so ein bisschen. Jeden Tag. Vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen soll deinem Gott gehören. Und selbst das, was du träumst, soll deinem Gott gehören. Und das hat dann Auswirkungen auf dein Leben, auf dein ganzes Leben. Es hat Auswirkungen auf das, was du mit deinem Geld und deinem Besitz machst. Es hat Auswirkungen auf das, was du mit deiner Zeit machst. Es hat Auswirkungen auf das, worüber du redest und worüber du nachdenkst. Es hat Auswirkungen auf deine Ziele im Leben. Nichts davon bleibt unberührt. Wenn du Gott dein Leben gibst, dann gibst du ihm dein Leben. Und nicht weniger. Das ist ein radikaler Schritt. Die Bibel spricht davon, dass wir nach dem Reich Gottes trachten sollen, nach seiner Gerechtigkeit. Und eben habe ich gelesen, dass wir Gott mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand lieben sollen. Das heißt es, Gott sein Leben zu geben. Sich ganz auf Gott ausrichten und auf nichts sonst, noch nicht mal ein bisschen. Wenn du dein Leben, wenn du dein Bestes und alles, was du tust, alles, was du kannst und hast und alles, was dich ausmacht, deinem Gott geben möchtest, entweder zum ersten Mal oder wieder ganz neu, dann, ihr wisst es, könnt ihr nachher nach hier vorne kommen und euch ein bisschen rote Farbe an den Finger machen, als Zeichen und als Erinnerung dafür. Das Volk Gottes jedenfalls, es vertraut. Es handelt und es gibt sein Bestes. Und es wird dafür beschenkt. Kapitel 12, der Vers 29. Und es geschah um Mitternacht. Da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägyptens, von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Vieh. Aber vom Volk Gottes ist niemand gestorben. Sie wurden verschont. Diese Lämmer sind sozusagen stellvertretend gestorben für sie. Und nach dieser 10. Plage lässt der Pharao sie tatsächlich ziehen. Gott war nicht am Ende seines Lateins. Das Volk zieht. Das erste Mal in ihrem Leben, das erste Mal nach 200 Jahren Sklaverei, sind sie frei. Bis dahin kannten sie nur Unterdrückung in Ägypten. Gott schenkt seinem Volk Freiheit, Leben, ein eigenes Land. Und Gottes Ziel im eigenen Land? Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft mit seinem Volk. Er wollte in der Gegenwart seines Volkes leben. Das Jahr 33 nach Christus. Das Ziel Gottes, Gemeinschaft zu haben mit seinem Volk, hat nicht funktioniert. Es hat nicht geklappt. Das Volk wollte nicht. Immer wieder rebelliert es und tut Dinge, die Gott sich eigentlich anders vorgestellt hat. Immer wieder wendet es sich von seinem Gott ab. Und deshalb kommt es, dass Jesus, Gott selbst, mit seinen Jüngern das Passafest feiert. Das Fest, mit dem sie diesen Auszug, über den wir gerade eben gesprochen haben, mit dem sie sich daran erinnern wollten oder wollen. Und Jesus verbindet dieses Passafest mit seinem eigenen Sterben. Und wir nennen das heute Abendmahl. Und das machen Christen noch heute. Sie feiern noch heute dieses Abendmahl. Und sie brechen gemeinsam Brot und trinken Wein als Erinnerung dafür, dass Jesus Christus für uns Menschen gestorben ist. In Ägypten mussten die Lämmer sterben, damit das Volk frei sein wird. Und für unsere Freiheit, die wir jetzt auch Gottes Volk sind, musste Jesus Christus sterben. Und diese Freiheit führt uns in die Gegenwart Gottes. Und ich frage dich, wie ist es mit dir? Nimmst du den Tod von Jesus für dich in Anspruch? Kannst du den Gedanken daran ertragen, dass Jesus für dich sterben musste? Kannst du den Gedanken daran ertragen, dass du den Tod von Jesus brauchst, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Oder hältst du es eher wie Lea, die ironisch in ihrem Gedicht vorgetragen hat, dass sie keinen König braucht, weil sie ihr eigener König ist? Dass sie keine Freiheit braucht, weil sie selbst längst frei ist? Wenn du das Leben und die Freiheit, die Jesus dir bietet, gerne annehmen möchtest, dann komm gleich nach hier vorne und nimm dir ein bisschen rote Farbe an den Finger. Und du bekennst damit, dass du diese Freiheit, die Gott dir schenkt, gerne haben möchtest und dass du den Tod von Jesus Christus für dich in Anspruch nimmst. weil du die Gegenwart Gottes haben möchtest und nicht länger von ihm getrennt sein möchtest. Mach das nicht leichtfertig. Denn wenn du das tust, bekennst du damit auch, dass du mit dem Handeln Gottes in deinem Leben rechnest. Dass du davon ausgehst, dass Gott es gut mit dir meint. Dass du handeln möchtest, wie Gott sich das wünscht. Und dass du ihm dein Leben geben möchtest. Wenn du jetzt hin und her gerissen bist, dann sei aber auch nicht zögerlich. Wenn du merkst, dass es dran ist für dich, da jetzt eine Entscheidung zu treffen, ob das erste Mal oder wieder ganz neu, dann tu es. Vor deinem Gott, er ist dein Zeuge, und vor der ganzen Gemeinde. Auch wir sind deine Zeugen. Wir singen jetzt gleich zwei Lieder, und während dieser beiden Lieder hast du Zeit, nach hier vorne zu kommen und dir einen roten Finger abzuholen. Und Gott freut sich über jeden, der ihm ein Versprechen gibt, weil er mit seinem Handeln in seinem Leben rechnet, weil er damit rechnet, dass Gott es gut mit ihm meint, weil er nach Gottes Willen fragen möchte und weil er Gott sein Leben geben möchte. Ich möchte noch beten. Und ich sage dir Dank, lieber Gott, dafür, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Und ich sage dir Danke, Herr Jesus, dass du gestorben bist für uns, dass dein Blut am Kreuz geflossen ist und dass du uns in die Gegenwart Gottes führst und dass du uns frei machst, dass wir durch dich wirklich frei sein können. Ich danke dir dafür, dass du in unserem Leben real bist, handelst und dass du es gut mit uns meinst. Amen. Sie wird spätestens morgen nicht mehr da sein, zumindest gehe ich davon aus, dass ihr euch nachher alle die Hände wascht. Und dein Versprechen? Ich würde mir wünschen, das Versprechen bleibt ein bisschen länger in deinem Herzen und in deinem Leben als die rote Farbe am Finger. Aber selbst wenn du das total ernst gemeint hast, was du Gott versprochen hast, dieses Versprechen wird verblassen. Es wird vielleicht die nächste Woche überdauern und dann ist es schon gut. Aber es rückt in den Hintergrund. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wir geben Gott nie nur ein Versprechen. Wir müssen es immer wieder neu in unserem Alltag bekräftigen und leben, was wir Gott versprochen haben. Und deshalb braucht es auch diese Erinnerungen nicht. Ich meine, ich werde ja auch nicht durch meinen Ring am Finger daran erinnert, dass ich verheiratet bin. Nein, was mich daran erinnert, verheiratet zu sein, heißt zum einen Johann und Josef und zum anderen, wenn ich morgens neben meiner Frau aufwache, das ist meine Erinnerung. Und dass ich mein Leben mit meiner Frau teile, das ist meine Erinnerung. Genauso ist deine Erinnerung an dieses Versprechen, was du Gott gegeben hast, die Tatsache, dass du dein Leben mit deinem Gott lebst. Und das erinnert dich täglich daran, dass du damit rechnest, dass er in deinem Leben handelt, dass Gott es gut mit dir meint, dass du nach dem handeln möchtest, was Gott sich wünscht, und dass du Gott dein Leben gibst.